Eine Lieblingsstelle, die ich habe, ist Johannes 4. Und ich weiß, es kann sogar möglich sein, dass ich darüber gesprochen habe in dem vergangenen Jahr. Und wenn das der Fall ist, hoffe ich, dass es uns trotzdem eine Hilfe sein wird, wenn wir uns dieses Kapitel erneut anschauen. Ich habe es erneut gelesen, anstatt dass mein Bibelleseplan mit Matthäus begonnen hat, hat es dieses Mal mit Johannes angefangen. Also war ich heute im vierten Kapitel. Und das ist das Ergebnis, denn als ich mir dann Markus 9 angeschaut habe, welches also Kapitel eigentlich dran wäre, habe ich gedacht, nee, also ich denke, ich werde das nächste Woche, so Gott will, betrachten. Und bin dann zu meiner Morgenandacht, die Nachmittagsandacht geworden ist, zurückgekehrt. Ja, habt ihr euch vorgenommen, dieses Jahr die Bibel mehr zu lesen oder zumindest so viel, wenn es viel war, nicht weniger? Ich hoffe. Und wenn ihr euren Plan schon unterbrochen habt, dann betet darüber, ob es des Herrn Plan war für dich, und dann fange dort wieder an und mach weiter. Okay, gut, schlagen wir Johannes 4 auf. In Kapitel 3, Vers 22 hieß es, danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa. Das ist Kapitel 3, Vers 22. Sie waren in Galiläa, im Norden Israels, und gingen dann in den Süden, in die Umgebung von Jerusalem, Jericho und so weiter. Und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Und es erklärt, dass auch Johannes zur selben Zeit, Johannes der Täufer, getauft hat. Nun sind wir in Kapitel 4, Vers 1. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger haben es, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Okay, er war im Norden, ging in den Süden, und jetzt, nachdem er eine Weile lang getauft hat, zieht er mit seinen Jüngern wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief, woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird es in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, werde in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Wir hätten weiter lesen können, aber ich merke, wenn selbst die Lesung der Schrift so lange dauert, dann können wir nicht hoffen, die auch ausführlich auszulegen bis zu Vers 42. Es ist für mich, oder es ist mir interessant, dass Jesus überhaupt etwas erfahren kann oder muss. Denn er ist Gott und er weiß ja alle Dinge. Aber hier heißt es, er erfährt, dass die Pharisäer gehört hatten, dass und so weiter in Bezug auf Jesus. Also hier sehen wir in diesem Kapitel beide Aspekte. Einerseits bringt er etwas in Erfahrung durch das, was er hört. Andererseits ist er einer Frau begegnet und kann ihr sagen, du hast 5 Männer gehabt und der 6., mit dem du jetzt bist, ist nicht dein Ehemann. Also da sehen wir beide Aspekte. Und ich kann nicht erklären, wann er etwas wissen konnte, außer es war notwendig im Willen Gottes. Also das, was er brauchte, um zu dienen, hat Gott ihm doch gegeben. Und das, was er auf normaler Weise, auf nicht übernatürliche Weise erfahren konnte, das hat er dann normal gelernt. Als Kind hat er bestimmt nicht alles gewusst. Er nahm zu an Erkenntnis, heißt es in Lukas 2, 52, glaube ich. Also Jesus erfährt etwas. Er erfährt, was andere über ihn gehört hatten, nämlich er taufte mehr Jünger, als es Johannes tat. Nun, das war aber auch zu erwarten, denn der Dienst des Johannes war, wartet ab, es kommt einer und wenn er kommt, folgt ihm. Also dann ist es nicht überraschend, wenn dann später die Menschen ihn verlassen und zu Jesus überlaufen. Das gehörte zu dem Dienst des Johannes. Und wovon wir auch am Ende von Kapitel 3, ich glaube in Vers 30 oder so, wo es heißt, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Also dem Johannes hat das Johannes hat es nicht gestört. Er sagte, das habe ich erwartet und darüber freue ich mich. Ich bin nicht der Bräutigam, ich bin der Freund des Bräutigams. Ich freue mich, wenn es dem Bräutigam gut geht. Es ging also aus der Art des Dienstes des Johannes hervor. Es ging aber auch aus dem Unterschied des Wesens des Johannes und des Herrn Jesus hervor. Was ich damit sagen möchte, ist, Johannes war nicht Sohn Gottes. Jesus war es. Es ist also zu erwarten, dass die Begabung des Sohnes Gottes der Begabung des Johannes überlegen sein würde. So begabt, wie es der Johannes war und so von dem Herrn gebraucht, sollte es uns aber nicht überraschen, wenn der Dienst des Sohnes Gottes ein noch größerer Dienst sein würde, der noch mehr Leute anzieht, als es der Dienst des Johannes tat. Allerdings schwankte das Gefolge des Sohnes Gottes stark. Er hatte nicht immer nur große Scharen, die ihm nachgefolgt sind, sondern es erreichte einen Punkt, wo er gesagt hat, wollt ihr auch weggehen. Denn es waren wenige, die noch mit ihm gegangen waren vorerst. Nun, ich möchte dann auch zu Vers 2 bemerken, dass es heißt, Jesus machte und taufte mehr Jünger, als Johannes es tat. Hier möchte ich nur hervorheben, denn dazu bekomme ich aus nächstes Jahr wieder die Gelegenheit, wenn ich ein weiteres Mal zu diesem Kapitel vermutlich spreche. Nein, also das meinte ich nur humorvoll, weil es wirklich ein Kapitel ist, das ich gerne betrachte. Aber merkt, es gibt einen Unterschied zwischen Jünger machen und Jünger taufen. Manche Leute lassen sich taufen, obwohl sie noch nicht zu Jüngern gemacht wurden. Und umgekehrt, wir taufen manche, die noch keine Jünger sind. Leider, wir können es nicht immer wissen. In der Apostelgeschichte, was war das, Kapitel 7, ich weiß es jetzt nicht genau, aber da ist der Simon, der Zauberer, und er glaubte, heißt es in Apostelgeschichte, er glaubte. Aber dann sagt Petrus oder Paulus zu ihm, okay, das muss ja später sein, dass sein Geld soll mit ihm ins Verderben fahren und dass er noch in den Zwängen der Bitterkeit liegen würde und so weiter. Okay, also Jünger machen und Jünger taufen. Optimal wäre, wir taufen nur die schon oder die Jünger geworden sind. Und das erwähne ich nur, damit es uns bewusst und wichtig ist. Obwohl wir es nicht immer verhindern können. Ihr wisst ja auch, dass der Apostel Paulus gesagt hat, er habe nur wenige getauft. Er nannte so ein paar, die man auf zwei Händen zählen konnte und sagte, außerdem wüsste ich nicht, ob ich jemanden getauft hätte. Das heißt nicht, dass er vergesslich geworden war, sondern es war ihm nicht wichtig. Vielleicht hat er jemanden vergessen zu erwähnen. Kann ja vorkommen. Aber er sagte, denn der Herr hat mich nicht, Gott hat mich nicht gesandt, um zu taufen, sondern um zu predigen. Der Herr Jesus, und Paulus sagte auch, er war froh darüber, denn er wollte nicht, dass die Menschen sagen, ich wurde von Paulus getauft. Meine Taufe ist eurer Taufe überlegen. Und stellt euch vor, ihr hättet sagen können, der Herr Jesus hätte mich getauft. Wow, ich bin ein der wenigen Leute. Nein, diesen Auftrag gab er seinen Jüngern. Sie haben auf seinen Namen getauft, aber er tat das Taufen nicht. Es kann sein, dass er nur seine Jünger getauft hat, dass er diese getauft hat. Aber danach sollten sie das machen. Und uns sollte es eigentlich nicht sehr wichtig sein, ob wir es sind, die das Taufen durchführen in der Gemeinde. Ich weiß, ich tue es, nur damit ihr es wisst, gebe ich ab und zu mal die Gelegenheit einem anderen und das wird nicht immer angenommen und das ist auch nicht verkehrt, das ist auch okay. Aber Mir ist nicht wichtig, ob ich die Leute, obwohl das für mich natürlich ein Vorrecht ist und etwas Besonderes ist. Und doch ist das, was wirklich wichtig ist, der Name, auf den man getauft wird und ob man gläubig ist und ob man dem Herrn gehorsam ist. Und wer das dann durchführt, ich sage nicht, dass wir dann unbedingt nicht, dass wir unvorsichtig sein sollten, wer da taufen dürfte, aber das dürfte eine untergeordnete Rolle spielen und nicht die Hauptrolle sein. Nun bin ich in Vers 4. Wie ich erwähnt habe, nach der Begebenheit mit Nikodemus. Ich habe mir immer vorgestellt, ich dachte immer, Nikodemus wäre Jesus in der Nacht in Jerusalem begegnet. Aber ich habe es nicht erneut gelesen, ich meine gestern schon, aber nicht mit diesen Gedanken und habe nicht danach gesucht. Aber wisst ihr, viele Pharisäer sind zu ihm hingegangen, haben ihm zugehört und es kann sein, dass er mit anderen Pharisäern unterwegs war, um Jesus nachzulauern. Das kann auch ein Grund sein, warum Nikodemus ihn in der Nacht besucht hat. Er wollte da sein, wo er ein Vier-Augen-Gespräch führen konnte. Es kann aber auch sein, dass er Angst hatte, gesehen zu werden. Denn wir wissen später, nachdem der Herr Jesus Christus im Grab lag und sein Leichnam wurde erbeten und so weiter. So, ich glaube, etwa um diese Zeit ging dann Nikodemus hin, auch Josef von Arimathäa. Und es hieß, dass Nikodemus auch ein Nachfolger Jesu war, aber heimlich, aus Furcht vor den Juden. Das kann auch eine Rolle spielen, weshalb er in der Nacht Jesus begegnet und besucht, begegnet ist und gesucht hat, besucht hat. Okay, jetzt zieht er los nach Galiläa und der gewöhnliche Weg, wie die meisten vielleicht wissen, ist um Samarien herum, über den Jordanfluss. Es gibt zwei Gründe dafür. Ich denke, der Weg war ein bisschen glatter, ebener auf der anderen Seite des Jordanflusses. Denn wenn wir eine Landkarte betrachten, sehen wir, dass es Höhenunterschiede gibt, gewaltige Höhenunterschiede gibt. Auf der westlichen Seite des Jordanflusses. Aber da möchte ich sagen, da habe ich aus dem Stegreif gesprochen. Das hatte ich nicht untersucht heute. Aber der Grund, weshalb die Juden herumgegangen sind, war nicht, weil der Weg leichter war. Ich meine, zu Fuß zu gehen, sondern, dass es ihnen angenehmer war, weil sie nicht durch das Gebiet gehen wollte der unreinen Menschen und die Samariter oder die Samarier, wie auch immer man das sagt oder sagen will. Sie waren ein Mischvolk. Und das wird zurückgeführt auf die Zeit der Assyrer. Ich möchte kurz erklären, bitte, wenn ihr dies nicht wisst, dann passt auf, weil es helfen wird, es wird eurem Verständnis helfen. Ihr wisst, im Alten Testament hat es die Könige gegeben. Saul, gefolgt von David, Salomo. Nun, Salomo hat so schwer gesündigt, dass der Herr gesagt hat, das Reich wird geteilt. Und es gab das Nordreich und das Südreich. Und das Nordreich war immer abtrünnig, immer dem Herrn nicht treu in seiner Lehre. Unten in Judäa und mit Benjamin zusammen, das Südreich war dem Herrn länger treu. Aber beide wurden nach der Zeit dem Herrn untreu. Israel früher als Juda, aber Israel ging dann zuerst in die Gefangenschaft oder in die Zerstreuung. Und zwar durch die Assyrer. ich gebe meine Dummheit zu, meine Unkenntnis zu, leider, obwohl ich mittlerweile ein Interesse an Geschichte habe, war das nicht meine Stärke in den ersten 55 Jahren meines Lebens. Okay, ich wusste nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Syrer und Assyrer. Aber Assur war ein Königreich auch vor den Babyloniern. Es wurde lange nicht entdeckt. Erst später hat man den Sand ein bisschen zur Seite gefegt und siehe da, da waren große Reliquien. Ihr könnt ja auf der Berliner Museumsinsel große Quader und Statuen und so weiter, Reliquien aus der Antike sehen, aus der Zeit von Ninive und anderen Städten, Susa und so weiter. Okay, was wollte ich sagen? Ach so, die Assyrer. Als sie die Menschen gefangen genommen haben, wollten sie diese schwächen. Im Gegensatz zu den Babyloniern. Die Babylonier haben anders gehandhabt. Die Babylonier dachten, wenn wir unseren Untertanen stärken und ihnen gefallen, wenn wir sie stärken und ihnen gefallen, werden sie uns zugewandt sein. Und sie haben nicht nur Jerusalem und Israel aufgebaut, sondern auch andere Länder und Völker. Es war wie der Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg. Okay, anstatt dass alles hab und gut nach Russland, nach Moskau und so weiter verschleppt wurde, kam nicht wenig Geld aus dem Westen nach Westdeutschland und das Land gedieh. Also war wirtschaftlich besser dran. Die Assyrer haben dann die Völker, die hier waren, sagen wir an A, nach B genommen und die von B nach A. Und wenn man an einer ungewohnten Stätte wohnt, dann ist man geschwächt. Man muss ja von Null anfangen und so war's. Die Leute brachten ihre eigenen Götter und Religionen mit, aber sie waren der Überzeugung, dass es Götter von Regionen gab. Götter der Täler, Götter der Berge. Wisst ihr von der Geschichte von Elisa, wo der Mann sagt, Elisa, komm zu meinem König. Und da war die Rede, ach, sie haben die Hilfe der Götter der Berge oder so. Wir müssen sie angreifen in den Tälern und so weiter. Also so war der Gedanke. Und als es ihnen dann schlecht ging in dem Land, haben sie gesagt, wir missfallen den Göttern dieser Gegend. Dieser Gegend hier zwischen Galiläa und Judäa, Samarien. Wir missfallen den Göttern hier. Was können wir tun, um diesen Missstand aufzuheben? Ah, ich weiß, wir lassen einen Priester holen. Und das haben sie auch getan. Priester, die nach Assur verschleppt wurden, obwohl sie nicht Gottespriester waren, aber die Priester von Jerobeam. Die wurden zurückgebracht, oder mindestens einer war, und er hat ihnen dann den angeblichen Weg Gottes beigebracht. Jetzt fürchteten sie den Herrn, also sie dienten dem Herrn, und den Baalen, den Baalim oder den Götzen. Also waren sie von ihrer Rasse ein Mischvolk, und von ihrer Religion ebenso. Und die Juden haben gesagt, das ist ein unreines Volk, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Lieber gehen wir rundherum an. Aber hier steht in Vers 4 oder 3, 4, glaube ich, er musste. Er musste durch Samarien reisen. Und das heißt, er fühlte sich gezwungen, er wusste sich geführt von Gott, im Plan Gottes, nicht den gewöhnlichen Weg zu gehen, nicht den bequemen Weg zu gehen, sondern den Weg durch Samarien zu gehen. Und bald war er dann in Sichem, glaube ich, heißt es, sicher angekommen. Und diese Gegend hatte eine Geschichte, die man in 1. Mose 48 und Kapitel 33 und in Josua 24 lesen kann. Aber das ist nicht unbedingt das Hauptthema für heute Abend. Und, Entschuldigung. Moment. Na, ich will das nach oben rutschen. Oh, ja, gut. Das kleine Wort für die, die daran Interesse haben, er musste, er war gezwungen, er fühlte sich gezwungen, ist ein sehr interessantes Wort. Wenn ihr das Wort nachschlagen wollt, wird das für euch ein interessantes Studium sein. Er musste. Okay, hier sehen wir jetzt, aber gleich in Vers 6, die Grenzen, die physikalischen Grenzen des Menschensohns. In Vers 1 haben wir erfahren, dass er nicht alles immer wusste. Er musste Dinge in Erfahrung bringen, musste dazu lernen und Informationen sammeln. Aber er kommt in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, Vers 5, nahe bei dem Feld. Und es war dort Jakobs Brunnen, weil nun Jesus müde war. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Zum Beispiel, dass er in einem Boot eingeschlafen ist. Der Herr Jesus Christus nahm auf sich Fleisch. Er war nicht ein Superheld, heißen sie das, Superhero oder so. Okay, also irgendwie aus diesen Zeichentrickfilmen, obwohl er auf jeden Fall ein Held war und er war super. Aber ja, aber er war nicht unermüdlich, auch wenn er unermüdlich arbeitete. Aber hier steht, er war müde von der Reise. Und das ist für mich schon ein Trost, denn ab und zu mal werde ich auch müde. Und wisst ihr was, ich habe das euch wahrscheinlich schon preisgegeben, aber wenn ich müde bin, dann fällt es mir am schwersten, mich heilig zu benehmen, würde sagen, zu geben. Das wahrscheinlich auch. Aber ich bin nicht besonders gut gelaunt. Gut zu sprechen mit ihm ist nicht gut Kirschen essen. Okay, das ist der Fall bei mir. Jetzt könnt ihr Krisha fragen, obwohl ich sie bitten würde, bitte das nicht in aller Ausführlichkeit zu schildern. Aber wenn ich Hunger habe oder müde bin, und der Herr fastete, er hatte nachher Hunger, heißt es in Lukas 4 und Matthäus 4. Und hier ist er wieder müde. Und anstatt die ruhige Kugel zu schieben, was macht er? Er evangelisiert. Was würde ich machen? Hey, also ich habe meine Not zu evangelisieren, wenn ich gut ausgeruht bin. Ganz davon zu schweigen, wenn ich müde bin. Und nach den Versammlungen am Ende eines Freizeittags, da will ich gerne mich zurückziehen aufs Zimmer und am nächsten Morgen früh wieder losstarten in den Tag. Obwohl das eine optimale Zeit ist, geistliche Gespräche zu führen, wenn man müde ist. Nicht weil man müde ist, aber weil manche wirklich zu der Zeit gut drauf sind. Vielleicht haben sie länger geschlafen. Die sind auf jeden Fall jünger, haben mehr Energie. Ich nicht. Okay, aber das liegt auf der Hand. Merkt, er war nicht immer nur bei seinen Jüngern. Früh morgens verließ er seine Jünger und ging dann beten. Und hier, also mir ist eingefallen, vielleicht ist er bei dem Gepäck geblieben. Ich denke nicht, dass sie viel Gepäck hatten. Aber die Frau fragte, woher hast du das lebendige Wasser? Sie ging davon aus, er hätte es. Vielleicht, also wenn er nichts in der Hand gehabt hätte oder keine Gepäckstücke gehabt hätte, da Rucksäcke oder was auch immer, hätte sie vielleicht diese Frage nicht gestellt. Aber die Jünger gingen dann in diese samaritische Stadt, worüber sie bestimmt nicht gerade erfreut waren. Erstens war der Herr nicht bei ihnen, das machte alles ein bisschen weniger erfreulich. Und zweitens waren sie auch im feindlichen Territorium. Sie waren Außenseiter und jetzt müssen sie schauen, ob der Feind bereit ist, ihnen für gutes Geld etwas zu verkaufen, Entschuldigung, Brot, Speise zu verkaufen. Nun, die Frau kommt und ihr wisst, alle, die mit dieser Geschichte vertraut sind, das war eine Frau, die eine Geschichte hatte und sie war nicht gerne unter den anderen Frauen vermutlich und sie hatten sie auch nicht gerne unter ihnen. Deshalb ist sie am helllichten und auch heißen Mittag zur Bühne, also nicht Bühne, sondern Brunnen, zum Brunnen, zur Quelle hinausgelaufen. Hier kommt sie an der Quelle an, heran und der Herr spricht sie an. Er sprach zu ihr an einem offenen Ort. Er sprach zu einer Frau. Er sprach zu einer fremden Frau. Ich meine jetzt auch von der Nationalität. Er sprach eigentlich zu einem Feind, könnte man sagen. Aber er sprach zu einer Person, die gerade mit etwas anderem beschäftigt war. Das heißt, er wollte sie eigentlich davon abbringen, was sie machte. Seine Interessen waren wichtiger als die ihrigen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. War es nur die Kultur? In manchen Kulturen scheint es mir, fehlt das Wort bitte. Ich glaube, ich habe das auch jüngst gesagt, also sage ich es nicht noch einmal. Aber Menschen bitten, ohne bitte zu sagen, es kommt mir vor, als würde es eine Forderung sein. Aber gut, das ist ja nur mein Stolz und meine Kultur. Ich hätte erwartet, gnädige Frau, darf ich dich um einen, oder sie, um einen Gefallen bitten? Wären Sie so freundlich, mir etwas zu trinken zu geben? So etwas in der Art. Er sagt, gib mir zu trinken. Damals, als er gesagt hat, Frau oder Weib, was haben wir miteinander zu tun bei der Hochzeit zu Kana? So spricht man nicht mit seiner Mutter. Aber okay, so sprechen wir nicht mit unserer Mutter, aber er hat nicht gesündigt, also war es nicht verkehrt. Gib mir zu trinken. War das ein Befehl? War es eine Bitte? Sie widersprach ihm nicht, indem sie sagte, wie lautet das Zauberwort? Also, sie hat nicht in Frage gestellt, dass jemand von einer Frau verlangt, etwas zu trinken zu geben. Offensichtlich war sie es gewohnt, dass Männer befehligen würden. Also da lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Die Erklärung war, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Das Wort denn zeigt, dass die Jünger ihm vielleicht das Getränk besorgt hätten, wenn sie da gewesen wären. Dann sagte er der Frau, ich bin jetzt in Vers 8. Nee, ich bin noch weiter. Also die Frau sagt, wie erbittest du, sie gebrauchte das Wort erbitten, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken? Dann wird uns erklärt von Johannes, dem Autor, dass die Juden keinen Umgang haben mit den Samaritern. Und in dem Johannesevangelium ist das üblich. In dem ersten Kapitel, glaube ich, sehen wir ganz dreimal, dass erklärt wird, was übersetzt oder verdolmetscht heißt, Johannes geht davon aus, die Leute wissen nicht einmal, was Christus heißt. Er erklärt, das heißt Gesalbter und so weiter. Oder Passafest, ein Fest der Juden, fügt er hinzu, damit die wissen, was das ist, weil die Leser dieses Evangeliums würde so etwas nicht unbedingt wissen. Nun, die Frau, Jesus sagt dann in Vers 10, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Und sie bemerkt, woher hast du dieses lebendige Wasser? Denn der Brunnen ist tief und du hast kein Gefäß. Das ist offensichtlich eine andere Art Brunnen als der Brunnen, aus dem Rachel für den Knecht und die Kamele in 1. Mose 24 oder so geschöpft hat, wo sie dann hinuntergelaufen ist und dann wieder hoch. Aber hier hatte er kein Gefäß und der Brunnen war tief. Wenn es auf eine Treppe zu erreichen wäre, hätte er es durchaus erreichen können. Aber nein, es war eine andere Art. Okay, das mit den Samaritern und Assyrern habe ich erklärt. Okay, nun möchte ich kurz mit euch diskutieren und ihr könnt vielleicht auch eure Gedanken einsetzen. Und hier spricht er den Bedarf der Frau an. Sie denkt, sie bedarf Wasser oder ein Wasserhahn in ihrem Haus, damit sie nicht zum Brunnen kommen muss, um Wasser zu holen. Und der Herr möchte sie darauf hinweisen, dass sie anderes braucht. Sie braucht etwas Geistliches. Und also bin ich wieder in Vers 10 und da steht, ja, du würdest ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Und sie fragt, ja, wie kann das möglich sein? Bist du größer als unser Vater Jakob? Okay, jetzt kommen die beiden miteinander ins Gespräch. Und wir können eine Menge daraus lernen für unsere Gespräche mit Ungläubigen. Ich lese hier ein bisschen in meine Notizen ein, weil ich sonst den Faden verloren hätte. Mit anderen Worten, sie sagt, er kontert mit einer hypothetischen Aussage, wenn du erstens die Gabe Gottes kennen würdest, etwas, das Gott dir geben möchte, und zweitens wüsstest, wer er ist, der zu dir sagt, gib mir etwas zu trinken, dann wärst du derjenige, der bittet, und er wäre derjenige, der gibt, der lebendiges Wasser gibt. Mit anderen Worten, sie können eine Bitte in eine Behauptung umwandeln. Also in Wahrheit sollte ich derjenige sein, der dir gibt, und es wäre ein viel besseres Geschenk als das Wasser, um das ich dich gerade gebeten habe. Auf diese Weise kann man in ein Gespräch über das Geschenk des ewigen Lebens eintreten. Und nun möchte ich, dass ihr euch überlegt, mit welchen Leuten ihr zu tun habt und wie ihr so anknüpfen könntet, um in ein geistliches Gespräch zu kommen. Sagen wir mit dem, okay, die haben es eilig, aber Paketenlieferant, also nicht Lieferant, aber der die Pakete zustellt. Oder mit der Frau am Postamt, wenn ihr in einem Dorf seid, wo nicht immer die Kundschaft Schlange steht. Jesus hat um etwas gebeten und dann sagte er, eigentlich hätte ich dir etwas geben können. Vielleicht wäre das ein Einstieg, da zu sagen, wisst ihr was, oder wissen Sie was, Sie geben mir täglich etwas und ich habe Ihnen noch nichts gegeben. Und das, was ich Ihnen zu geben hätte, ist viel wertvoller als das, was Sie mir geben. Ich weiß nicht, ob das ich kann nicht aus Erfahrung sagen, dass ich das versucht habe. Und dann fragt sie, ja, bist du etwa größer als, also sie fühlt sich ein bisschen gekränkt oder beleidigt in ihrem Stolz, als Jakob. Und das ist eine Frage, die er mit Ja antworten hätten können. Er hätte sagen können, ja, ich bin größer, aber er tut es nicht. Und manchmal wird eine Frage gestellt, die wir wissen, die Antwort heißt entweder klar Ja oder klar Nein. Aber wenn wir klar Ja sagen würden oder klar Nein sagen würden, würde es mit dem Gespräch vorbei sein. Sofort. Deshalb, anstatt Ja zu sagen oder Nein, was tut Jesus? Er spricht über den Unterschied zwischen dem, was Jakob bekam und das, was Gott gibt. Jakob musste täglich zum Brunnen, um neu Wasser zu schöpfen, genauso wie sie, gnädige Frau. Aber es gibt ein Verlangen in unserem Herzen und das kann ja nur Gott stillen. Anstatt zu sagen, ja, ich bin größer, kann man einfach sagen, na, wissen Sie, unser Urvater Jakob, der hatte auch seine Begrenztheiten. Er war auch begrenzt. Er war auch nur ein Mensch. Er musste täglich seine Bedürfnisse durch Wasser stillen. Aber es gibt Bedürfnisse, die die Menschen haben und nur Gott ist dazu imstande, diese Bedürfnisse zu stillen. Und weil Jesus Gott war, konnte er das von sich behaupten. Und das ist ein bisschen anders als du und ich, aber wir können auf Jesus hinweisen und sagen, ich bin's nicht, ich bin nicht größer, aber ich kenne einen, der größer ist. Und dann auf den Herrn Jesus Christus hinweisen. Okay, ich halte kurz an oder vielleicht länger an. Habt ihr da Gedanken oder Erfahrungen oder Ideen, wie wir das, was wir hier gelesen haben, vielleicht einsetzen können in die Tat? Es ist schon schwierig, ja? Also, okay, dann lernen wir weiter von dem Meister. Wir werden aber bald mit unserer Lektion aufhören müssen.
Also, was ich schwierig finde persönlich, Menschen, das war mir jetzt neu, diese Sicht, die du jetzt gerade aufgelegt hast, dass ihr sie beim etwas anderen Tun eben anspricht, obwohl sie ja eine Gemeinsamkeit haben. Das war ja schon eine Basis. Ihr will trinken und sie kommt zum Brunnen. Das ist quasi so das Gemeinsame. Aber wenn jetzt ein Mensch fühlt, was anderes macht, und sei es der Postbote, von dem ich weiß, der will so schnell wie möglich weg, und in der letzten Zeit, seit der Corona-Zeit, schicken sie die Pakete nur so und oder geben sie die Pakete und dann laufen sie weg. Und für mich ergibt sich da wirklich eine große Schwierigkeit, Menschen wirklich, wenn ich sehe, die sind gehässig, die sind gestresst, dann nochmal mit dem Glauben zu konfrontieren. Großes Problem. Wollen wir keins? Die brauchen auch das Evangelium. Und vielleicht machen wir uns dazu viel Gedanken drüber. Vielleicht hätte man das einmal machen können und würden vielleicht sehen, der Mensch braucht vielleicht von diesem Stress abgeholt zu werden, mal runterzukommen, mal ihm was anderes sagen, was ihm friedvoll ist oder so.
Genau.
Grundsätzlich habe ich große Schwierigkeiten damit. Ich Ja. Und schon, ob die Menschen dann noch nicht irgendwie hetzen, sondern Zeit haben. Und
genau. Also ich gebe den Leuten etwas mit. Wenn ich dann wisse, welche Nationalität sie haben, welche Muttersprache, dann kann man ein bisschen voraus planen und etwas mitgeben, was in ihrer Sprache ist, ob Arabisch oder ich habe einen arabischen Traktat geben wollen und es stellte sich heraus, er war Bulgarer. Also okay, man lernt nie aus, aber ja, stimmt. Und auf der Schnelle, ich meine, das ist jetzt alles theoretisch. Ich habe Menschen zum Herrn geführt, aber in letzter Zeit auf dieser Weise nicht wirklich. Da könnte man sagen, hey, wenn Sie nach der Arbeit Interesse haben und keine Pläne haben, sind Sie hier herzlich willkommen. Sie brauchen ja nicht nur zur Arbeitszeit zu kommen, oder? Okay. Der Herr Jesus Christus lockte auf jeden Fall aus dieser Frau ein Gespräch heraus und sie war nicht abgeneigt, mit ihm zu sprechen. Und manchmal kann man dann durch Provokation ein Gespräch herauslocken. Es muss ja nicht alles nicht konfrontational sein. Also man kann schon Dinge sagen, die nicht gut ankommen, wie das mit Jakob. Oder später, wenn sie dann sagt, hole deinen Mann. Und sie will ja über alles andere reden als ihren Mann oder ihre Männer. Und das war nicht gerade, das machte Jesus nicht unbedingt beliebt. Und später dann, als sie feststellt, oh, der hat Kenntnisse, der muss ein Prophet sein, dann lässt Jesus sich nicht ablenken von der Hauptsache, sondern er ist bereit, ihr das zu sagen, was er auch übrigens Nikodemus gesagt hat. Wie kommt es, dass du der Lehrer der Juden bist und hast keine Ahnung von Wiedergeburt? Und er sagt dieser Frau, ihr Samariter, ihr Samarier, ihr lehrt, was ihr nicht kennt. Wir lehren, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Und dann fährt er fort und sagt, aber übrigens spielt das nur eine untergeordnete Rolle, weil es später mal weder diesen Berg oder diese Anbetungsstätte geben wird, noch die in Jerusalem. Und welche Ähnlichkeit hat das zu unserer Zeit? Können wir nicht sagen, alles, was wir hier sehen, wird zerstört werden? Dieses Gebäude wird zerstört werden. Die schönsten Kirchen, du kannst die Dresdner Frauenkirche wieder aufbauen, aber die wird wieder zerstört, mit Verlaub. Tut mir leid, aber es ist so. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Und eines Tages werden die großen Gebäude und die Berge und die Insel alle fliehen und verschwinden. Also bleiben wir bei der Hauptsache, nicht bei den Anbetungsstätten, sondern bei dem, der angebetet wird. Führen wir sie zum Gott und bitten wir, dass sie Anbeter des wahren Gottes werden. Okay, gut. Ja, ihr wisst, das ist ein langes Kapitel und ich habe nicht einmal die Hälfte meiner Notizen erreicht, aber und die Hauptsache ist nicht so sehr, ob wir es gut können mit dem Zeugnis geben, obwohl das auch wichtig ist, sondern ob wir es tun. Und ob wir es, und okay, das möchte ich unterstreichen durch das Ende der Geschichte. Sie ging in die Stadt und was sagte sie? Hey, kommt her, ich möchte, dass ihr seht einen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Na, was denkt ihr von diesem Zeugnis? Ist das wirklich die Art, wie man Zeugnis geben sollte? Ich meine, das ist ja unter den schwächsten Botschaften, die ich mir hätte vorstellen können. Fast. Nicht, überhaupt nicht das, was ich erwartet hätte. Aber sie weist auf Jesus hin. Und wisst ihr was? Weil die Erwartung, sie sagte, wir erwarten den Messias und er wird uns alles verkünden. Und später sagt sie, hey, ich habe einen gefunden, der mir alles verkündet hat. Ich dachte, das würde nur der Messias sein. Könnte es sein, dass er dann dieser Messias ist? Und die Leute sagen, ja, wo du das sagst. Und sie laufen zu ihm hin. Und manche glauben, und es heißt, viele glaubten wegen des Wortes, die die Frau gesagt hat. Und zwei Verse später heißt es, sie hörten ihm reden. Und dann heißt es, sie sagten zu der Frau, jetzt glauben wir nicht mehr. Oh nein, ihr glaubt nicht mehr. Nein, nein. Jetzt glauben wir nicht mehr wegen dessen, was du uns gesagt hast, denn wir haben ihm selbst zugehört. Jetzt haben wir einen fundierten Glaube, nicht nur wegen deines Zeugnisses, aber beide waren wichtig. Das Zeugnis, so vielleicht bedürftig wie es war, hat die Menschen dazu gebracht, hin zu Jesus sich zu begeben. Und als sie dort ankamen, dann sagten sie, jetzt haben wir bessere Gründe zu glauben als nur deine Aussage. Unser Glaube lehnt sich nicht so sehr auf deine Erfahrung oder an deine Erfahrung ran, sondern an dem Wort des Messias, woran wir jetzt mittlerweile glauben. Und seht ihr, ja, unser Zeugnis mag durchaus wirklich sehr bedürftig sein und schwach. Aber Gott kann es gebrauchen, um die Menschen dorthin zu bringen, ins Wort, zum Herrn Jesus Christus. Und dann glauben sie an ihn und an sein Wort. Und die sind starke Gläubige. Nicht, weil wir so stark waren, aber wir haben das Wenige, was wir hatten, gebraucht. Und Gott hat es gesegnet. Okay. Dann lasst euch von dem Herrn gebrauchen in diesem Jahr, um Zeugnis zu geben. Und also bitte verliert keinen Schlaf darüber, ob ihr es gut gemacht habt oder gut genug gemacht habt. Das ist nicht wirklich das Wichtige. Obwohl wir gerade eine Stunde damit gebraucht haben, um unser Zeugnis geben zu verbessern. Und trotzdem, letzten Endes, werden wir es nicht so gut machen können, wie es der Herr Jesus machte. Und doch hat er eine Frau gebraucht und er wird dich und mich auch gebrauchen. Okay, lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass wir uns von dir gebrauchen lassen können. Und wir bitten, dass du uns denn wirklich gebrauchst. Kann aber sein, dass es in unserer Mitte Menschen gibt, die noch nicht an dich gläubig sind. Und wir bitten, dass sie nicht Mitläufer sind, sondern dass sie sich zu dir bekehren. Das können sie jetzt machen. Diese Frau hat auch kein Übergabegebet gesprochen, aber sie hat dich bekannt. Und davon redet die Bibel. Denn mit dem Herzen glaubt man und mit dem Mund bekennt man. Und wir bitten, dass das auch der Fall sein wird hier. Ja, gebrauche uns, Herr. Wir würden uns sehr freuen und du würdest dich auf jeden Fall freuen, wenn es in diesem Jahr Menschen zum Herrn geführt sein könnten und sein würden. Wir bitten, dass das der Fall sein wird. Mehr als wir es uns zugetraut hätten oder dir. Im Namen Jesu. Amen. Ja.